Der Panini Comic Podcast, euer wöchentlicher Comic Talk von Panini Comics.
Hi Comic-Fans und willkommen zur 30. Folge des Panini Comic Podcasts. Dieses Jubiläum habe ich dafür genutzt, um mit jemandem zu sprechen, der den Panini Comic Podcast quasi seit Tag 1 an begleitet. Manche von euch wissen vielleicht, dass der Panini Comic Podcast am Anfang Teil meiner Bachelorarbeit war. Lukas Wilde ist Comicforscher und hat damals meine Arbeit betreut. Inzwischen arbeitet er an der Universität Trondheim in Norwegen. Zusammen haben wir viel über Comicforschung gesprochen, aber auch über die Beginne dieses ganzen Podcasts hier. Dieses eher wissenschaftliche Gespräch, das hört ihr gleich nach dem Panini-Tipp der Woche. Liz Allen ist nicht nur Mutter und Chefin des Alchemac-Konzerns, sondern auch ein brutales Monster. In Verbindung mit einem Symbionten, der aus den Strängen von Carnage und Anti-Venom besteht, wird sie zur Kreatur Misery. Das Erbe von Carnage, Misery, ist ein Komplettband von Autor Zabir Pirzada, der auch an der Moon Knight-Serie auf Disney Plus mitgearbeitet hat. Den Band gibt es ab heute überall im Handel und natürlich auch im Panini Online-Shop. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Lukas Wilde. Willkommen zur neuen Folge vom Panini Comic Podcast und auf diese Aufnahme freue ich mich schon sehr, sehr lange, weil ich spreche heute mit jemandem, der unter anderem das Projekt seit seinen Kinderschuhen ein bisschen mitbegleitet hat, nämlich Lukas Wilde. Hallo.
Hallo, guten Morgen, guten Mittag.
Herr Wilde, Sie sind nicht nur, aber vor allem Comicforscher, Vorstand der Deutschen Comicgesellschaft, machen sehr viel in dem Bereich. Was haben Sie denn ursprünglich studiert? Weil einen Studiengang Comic Science oder so gibt es zumindest meines Wissens in Deutschland nach nicht.
Nee, das zeichnet sich auch nicht ab. International Comic Studies gibt es ein paar Vorstöße, USA, England, aber es ist meistens dann auch in Literaturwissenschaften untergebracht. Ja, also nicht ein eigenes Fach. Bei mir jetzt, ich muss sagen, ich bin erstmal vor allem und primär eben Medienwissenschaftler. Ich habe in Erlangen damals, Erlangen-Nürnberg, Theater- und Medienwissenschaft war das studiert. Nebenfach noch Japanologie. So, da gab es schon einige Schnittstellen. Das war so bis 2012 rum. Das war die Phase in Deutschland, also die ersten größeren Arbeiten, Promotionen, die sich um Comics gedreht haben, erschienen sind. 2008, 2009, das war dann Martin Schüwer so in der Narratologie, Stefan Packard in der Medienwissenschaft, Stefan Köhn in der Japanologie. Man sieht schon, es war noch sehr männerdominiert auch. Ja, ich habe da Theater- und Medienwissenschaft studiert. Das war in Erlangen, würde ich sagen, doch recht stark filmwissenschaftlich geprägt. Und da hat man dann natürlich viele Kurse zu so Themen wie Film und Melancholie, wo es dann bei Karl Kirchmann, das war ganz klasse, Zeitdarstellung im Film, bei Antonioni und Tarkowski und so. Und ich habe dann immer so ein bisschen, weil ich auch sehr comicbegeistert war, schon überlegt, na gut, wie würde das denn jetzt diese historischen Zugänge, theoretischen Zugänge, wie würden die denn auch mit Comics eigentlich funktionieren? Teilweise ist die Bildsprache ja dann ganz ähnlich. Und durfte da immer ein paar Themen dann schon platzieren. Bei diesem Film-Melancholie-Seminar dann zum Beispiel habe ich eine Hausarbeit zu Neil Gaimans Sandman geschrieben. Ist ja auch so ein bisschen eher ein zögernder, Hamlet-artiger Protagonist, der nicht so wirklich viel handelt und so. Hab dann aber gemerkt, in Erlangen ist das, kommt man damit dann nach dem Studium jetzt nicht so wirklich weiter und bin dann eher in so eine bildwissenschaftlich-semiotische Richtung für die Promotion gegangen. Das war dann halt in Tübingen, wo dann auch dieser bildwissenschaftliche Zugang sehr stark ist. Und die Fokussierung auf den Comic kam dann eher ein bisschen später, als ich gemerkt habe, dass sich das Feld gerade wahnsinnig schnell entwickelt in Deutschland. So, und da sind die Unterschiede zu vor 10 Jahren auch wirklich erstaunlich. Also gerade in den letzten 5 Jahren sind so viele Handbücher, Comic-Studies, Comic-Forschung bei allen größeren Wissenschaftsverlagen rausgekommen, Key-Terms, Comic-Studies. Das ist wirklich eine ganz andere Landschaft jetzt auch. Aber das ist schon richtig, immer als interdisziplinäres Feld, ne? Also nicht als eigenes Forschungsfeld, sondern eben von Literaturwissenschaft, Medienwissenschaft, Kunstgeschichte und so aus dann eine Beschäftigung, eine interdisziplinäre Beschäftigung mit dem Gegenstand.
Was macht denn für Sie dann die Faszination aus, die Comics aus so einer wissenschaftlichen Perspektive haben?
Ja, ich glaube, es ist schon dieses, dass es so ein Zwischenfeld, so ein ganz spannender Hybridbereich ist oder so eine Schnittstelle eben auch zwischen verschiedenen Disziplinen. Also wir haben natürlich, das ist dem Comic selbst natürlich auch geschuldet, einerseits literaturwissenschaftlich narratologische Ansätze erzählen im Comic und dann natürlich die Bildersprache so. Und da gibt es kunsthistorische, kunstwissenschaftliche Perspektiven, die natürlich wahnsinnig spannend, wahnsinnig ergiebig sind. Medienwissenschaft, würde ich sagen, vermittelt ganz oft zwischen diesen beiden Disziplinen, weil es natürlich im Filmwissenschaftlichen natürlich sowohl das Erzählen, die narrative Ebene als auch die Bildebene natürlich, Bildgestaltung, Mise-en-Scène und so auch immer schon eine große Rolle gespielt hat. Also ich glaube, Japanologie kommt natürlich auch noch mit rein, irgendwie als ein ganz wichtiger Pol vielleicht in der Forschungslandschaft natürlich auch für mich liegt das jetzt ein bisschen weiter weg, weil ich mich da nicht so gut auskenne, aber natürlich auch so, was die französischsprachige Comics angeht, sind wir da bei Romanistik und so, Amerikanistik natürlich auch. Und ich glaube gerade, dass das eben so eine Schnittstelle ist, in der man immer wieder permanent auch übersetzt zwischen solchen Disziplinen, solchen Interessen. Das ist eine ganz, ganz spannende, ein ganz spannender Hintergrund. Und jetzt, glaube ich, in den letzten 5 Jahren muss man halt noch dazu nehmen, so dass Comics auch natürlich so eine Schnittstelle in dieser ganzen Franchise-Kultur geworden sind. Also wenn man an die ganzen Marvel-MCU-Sachen denkt und so weiter, ne? Oder aber auch so kleinere Netflix-Serien, Hulu-Serien, die so oft von Image-Comics adaptiert werden. Da wurden Comics ja auch ein bisschen zu so einer, zum ganz wichtigen Schnittstelle sozusagen der Medienökologie oder Medienkultur, was so Themen, Charaktere, Stoffe und so weiter angeht. Und das ist natürlich jetzt auch, ja, also mindestens für die Medienwissenschaft wahnsinnig, wahnsinnig interessant.
Gibt es denn dann aus Ihrer Sicht Bereiche innerhalb der Comic-Szene, der Comic-Forschung, die bisher keine bzw. wenig Aufmerksamkeit bekommen haben, wo man sagen könnte, da könnte man jetzt noch tiefer graben?
Ja, also ich würde sagen, aus meiner Sicht ist das vor allen Dingen die Webcomic-Forschung, also digitale Comics. Das ist einfach, wenn man in die Publikationen schaut, ne, so eine Fußnote oft oder so ein Spezialinteresse, was ja ein bisschen ganz merkwürdig ist, also rein quantitativ und zahlenmäßig. Ne, die Zeiten, als jetzt Comics von Millionen LeserInnen in den USA zum Beispiel gelesen wurden, liegen ja in den 1950er Jahren. Das ist ja ewig weit zurück. Jetzt wissen Sie selbst vom Panini kommen, dass so ein sehr erfolgreicher Comic in Deutschland mit ein paar tausend LeserInnen schon gar nicht so schlecht ist. So. Während es eben bei ja, bekannte, beliebte Webcomic-Serien wie XKCD oder Penny Arcade oder so ja weiterhin Millionen LeserInnen haben. So. Und auch in Social Media, also Strips wie Krieg und Freitag, Erzähl mir nichts und so weiter, eine ganz, ganz, ganz andere Reichweite haben, auch im Mediendiskurs, glaube ich, eine ganz große Rolle spielen. Das ist noch relativ untererforscht, würde ich sagen, weil doch die meisten ForscherInnen dann halt doch noch vom erzählerischen Werk, Graphic Novel und so weiter herkommen, da natürlich auch ein bisschen mehr Expertise haben, auch die Begriffe sich daraus gebildet haben und Webcomics natürlich sehr viel näher jetzt an Memes liegen oder auch an Einbild-Cartoons. Politischen Karikaturen ist natürlich auch was eher weniger erforscht wird mit erzähltheoretischen Begrifflichkeiten oder auch mit kunsthistorischen Begrifflichkeiten. Das liegt dann viel mehr so vielleicht in der Öffentlichkeitsforschung, Zeitungsforschung und so weiter. Also man merkt, das fällt immer alles so ein bisschen zwischen die Kategorien. Genauso wie jetzt ja, neuere Plattformen von wie Tapas oder Webtoon oder sowas geht dann natürlich ein bisschen wieder in Manga, Anime, Manhwa-Bereich rein, koreanische Comics und so weiter. Also da gibt es eine ganze Menge spannende Hybridformate, die so ein bisschen zwischen die wissenschaftlichen Be Beschäftigungen fallen im Digitalen, aber wahnsinnig reichweitenstark sind, auch was LeserInnenzahlen, was Partizipation, Beteiligung und so weiter angeht.
Sie sind ja auch Vorstand der Gesellschaft für Comicforschung, zusammen mit Christina Meyer, die auch schon hier im Podcast zu Gast war. Viele Grüße an der Stelle. Was für Arbeit machen Sie da eigentlich genau?
Ja, also die Comfort, die Gesellschaft für Comicforschung, ist jetzt vor 10 Jahren, 2014 sozusagen zum gemeinnützigen Verein. Aufgestiegen gab es schon ungefähr noch mal 10 Jahre länger, als Zusammenschluss von Forschenden, die sich um den Comic bemühen. Es ist nicht die einzige Institution in Deutschland. Es gibt auch in der Gesellschaft für Medienwissenschaft noch die AG Comicforschung. Dann disziplinär eher MedienwissenschaftlerInnen. In der Komfort ist es eben auch noch ein weiteres disziplinäres Feld. Und das ist erstmal, würde ich sagen, eine Vernetzung zu einem gemeinsamen Diskussionsraum, also Bündelung und Sichtbarmachung, sage ich mal so. Na, das gibt, wir haben diese Homepage www.comicgesellschaft.de mit einer sehr, sehr fleißigen Redaktion, die eigentlich wöchentlich immer ganz aktuell sichtbar macht, was passiert eigentlich im deutschsprachigen Raum oder ein bisschen auch darüber hinaus Forschung über den deutschsprachigen Comic. Aber gibt es natürlich auch die Auslandsgermanistik, zum Beispiel in den USA, die da sehr aktiv ist. Also was für Publikationen gibt es, was für Tagungen, Workshops, Kolloquien gibt es, was für Kurse werden eigentlich angeboten zu Comics, was für Abschlussarbeiten gibt es auch zu Comics und so. Gibt es auch immer eine Jahrestagung, jetzt irgendwie schon seit 15, 20 Jahren, die dann immer noch ein bisschen ein Spezialthema hat, um da sozusagen ähnlich geschaltete Interessen ein bisschen miteinander zu verknüpfen und einen Austauschraum zu schaffen. Ja, und dann haben wir in der Mailingliste dann natürlich auch immer ganz rege Diskussionen. Gerade heute wird dann diskutiert, Soundwords im Comic, was ist eigentlich der, was sind, gibt es eigentlich für wissenschaftliche Bezeichnungen dafür? Sind es Onomatopoesien oder Onomatopoien oder sind das nochmal andere Bezeichnungen, die da eigentlich, aus welchen Hintergründen kommen die eigentlich? Solche Diskussionen werden da natürlich geführt. Das ist natürlich ein bisschen ein Spezialinteresse. Aber in der Komfort wird auch versucht, ein bisschen den Austausch jetzt zu einem weiteren nicht-akademischen Publikum herzustellen. Zum Beispiel beim Comic-Salon, beim Internationalen Comic-Salon in Erlangen gibt es seit sehr, sehr vielen Jahren eben immer schon eine Komfort-Diskussionsreihe, Vortragsreihe, die auch sehr gut besucht ist, also mit vielen, vielen Dutzenden BesucherInnen, wo man da ein bisschen versucht, natürlich auf den wissenschaftlichen Jargon zu verzichten und auch weiteren Publikum ein bisschen nahezubringen, was sind da eigentlich gerade spannende Themen.
Die Komfort hatte im Dezember jetzt auch anlässlich dieses 10-jährigen Bestehens, das Sie vorhin angesprochen haben, eine Tagung. Was waren da so die zentralen Themen? Was waren und wie hat sich das auch in den 10 Jahren, die es diese Komfort nun gibt, was hat sich da auch gewandelt innerhalb der Comicforschung?
Ja, ist ganz spannend, eben weil die letzten Jahrestagungen eben immer spezifischere Themen bearbeitet haben, halt den Interessen der jeweiligen OrganisatorInnen dann geschuldet, ne? Zum Beispiel Darstellung von Arbeits- und Klassenverhältnissen im Comic, so war im Jahr davor eben jetzt Thema. Und zu diesem sozusagen 10-jährigen Vereinsjubiläum wollten wir als VeranstalterInnen, das war eben Christina Meyer, Vanessa Osser und ich, ein bisschen breiter schauen, eben wie haben sich die Themen denn allgemein in den letzten 10 Jahren vielleicht ein bisschen gewandelt, was kam dazu, was muss noch mehr sichtbar gemacht werden. Und naja, zum einen sind das eben dann doch sehr stark, ich sag mal, theoretische Interessen, die vielleicht jetzt außerhalb der Forschung nicht so viel interessieren. Also ich habe mit Jan-Noel Thurn zum Beispiel dieses Thema Bildnarrativität in einem Panel mit 4 aktuellen ForscherInnen nochmal neu beleuchtet, die da gerade dran arbeiten. Also Hintergrund war, wir hatten eine Tagung eben zum Erzählen in Comic und zur Bildlichkeit in Comic, zwei verschiedene Tagungen, und hatten die Beobachtung, dass das jetzt vielleicht in den letzten Jahren gar nicht mehr so verschiedene Themen sind, sondern dass gerade die Narrativität des Bildes eben auch was ist, was den Comic ja auch auszeichnet. Also Einzelbildnarrativität vielleicht auch. So, und hatten da eben 4 unterschiedliche Perspektiven. Wie kann man die eigentlich fassen? Wie kann man eigentlich die Narrativität des Bild Einzelbildes auch beschreiben oder von Bilderserien? Es gab natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal, Metafragen um die Disziplin der Comicforschung. Ja, also kristallisiert die sich gerade raus oder ist Comicforschung eben nicht schon immer ein interdisziplinäres Forschungsfeld? Und wenn es sozusagen diese Disziplin gibt oder geben könnte, wie diszipliniert ist die dann eigentlich oder ist die dann inhärent noch ein bisschen anarchisch oder soll die das sogar sein? Sollte das sogar eigentlich eine Disziplin sein, die sich gerade keinen Regeln unterwirft, ja, sondern ein bisschen wildert und plündert eben auch, macht das vielleicht auch sozusagen Metafragen, aber auch sehr gegenstandsorientierte Fragen. Das waren dann eben vor allen Dingen nach Intersektionalität, also Fragen nach sozialen Hierarchien und Machtverhältnissen im Comic, was weiter ein sehr, sehr starkes Thema ist, vielleicht vor 10 Jahren auch noch nicht so war, sich sehr stark entwickelt. Aber auch Geschichte und Geschichtsdarstellung im Comic. Ne? Das ist ja auch mit so autobiografischen Stoffen, was historischen Stoffen, deutsch-deutsche Geschichte, was jetzt im Feuilleton sehr viel
Ja,
beachtet
das
wurde, aber auch
stimmt. Das ist
wissenschaftlich
ein Thema,
natürlich
was
sehr
gerade
spannend
in
ist.
der Comicwelt nochmal irgendwie besonders heraussticht, ja.
Genau, also das sind so ein bisschen vielleicht so die Themen und ja, darüber hinausgehend in den Diskussionen, jetzt auch in den Kaffeepausen und in Abschlussdiskussionen. Wir hatten sehr schöne auch Reflection Papers von 4 ForscherInnen, die jetzt schon, sage ich mal, sehr lange dabei sind und das auch nochmal aus ihrer eigenen Forschungsbiografie raus reflektiert haben. Sieht man natürlich genau diese Ausdifferenzierung in den letzten 10, 15 Jahren, eben, dass es jetzt eben diese ganzen Handbücher gibt, diese ganzen Key Terms, Comic Studies, die ein bisschen auch nochmal so eine Metageschichtsschreibung des Feldes jetzt irgendwie angegangen sind in den letzten 5 Jahren und weil es eben kein kleiner Randbereich mehr ist, sondern die Zahl der Publikationen, der Tagungen, der Workshops, der Abschlussarbeiten halt auch jedes Jahr jetzt wirklich ganz deutlich zugenommen hat in den letzten 10 Jahren. Und das macht es natürlich auch wieder zu einer eigenen Aufgabe, einer herausfordernden Aufgabe alleine, den Überblick zu behalten, so ein bisschen, wenn man jetzt neu vielleicht eine Abschlussarbeit dazu schreiben will. Das war natürlich vor 10 Jahren ein bisschen einfacher auch. Einfacher und auch schwieriger gleichzeitig.
Kommen wir mal zurück zu Ihrer eigenen Forschung in dem Bereich. Sie haben eine Dissertation geschrieben, die auch mit Preisen ausgezeichnet wurde, und ich zitiere jetzt, die sich mit der Mangaisierung öffentlicher Räume und der Implementierung von transmedialen Figuren in funktionaler Kommunikation beschäftigt hat. Jetzt mal für den nicht wissenschaftlichen Laien gesprochen, was genau bedeutet das?
Ja, das darf man gerne sagen. In der Promotion will man da, glaube ich, immer ein bisschen mehr beweisen, dass man ganz viele wichtige Worte kennt. Da kommt man dann später ein bisschen wieder runter davon, glaube ich. Gerade wenn man dann selbst mit Studierenden viel arbeitet und das auch leichter ausdrücken möchte. Was habe ich da gemacht? Ich habe beobachtet, es gibt in Japan, ich habe ja auch Japanologie studiert, gibt es eine Unmenge an Maskottchenfiguren. Maskottchen für also jede kleine Polizei- und Feuerwehrbehörde bis hin zu Regierungsministerien und Behörden oder Bundesländern, Präfekturen. Kumamon zum Beispiel ist so ein lustiger Bär von der Präfektur Kumamoto. Und das haben wir in Deutschland, Europa, USA, also dem sogenannten Westen, nicht. Na, da gibt es das vielleicht von Sportvereinen oder sowas, aber da wird nicht jetzt Olaf Scholz irgendwie mit einem Maskottchen irgendwie zusammen auf jeder Bühne auftreten. Das war die Beobachtung. Und das ist erstmal schon selbst bemerkenswert. Und dann die zweite Beobachtung dann war eben, dass diese Maskottchenfiguren eben immer eine ganz bestimmte Ästhetik haben, nämlich dieses Kawaii, niedlich, was man jetzt sozusagen umgangssprachlich Manga-Ästhetik nennen würde, ne? Also diese großen Augen, vielleicht dann auch solche piktogrammatischen Schwitzzeichen oder sowas, kleine Zeichensprache aus Manga und Comic, obwohl es natürlich oft gar keine Manga dazu gibt, keine Comics. Also es ist irgendwie so die Ästhetik, die da in so ganz andere Bereiche gewandert ist. Das war jetzt erstmal die einfache Beobachtung und damit habe ich jetzt mal angefangen zu sagen, gut, das sollte man sich mal anschauen. Und da wusste ich aber auch noch gar nicht so ein bisschen, wie man das jetzt genau bearbeitet oder in welche Richtung das dann gehen kann. Und ja, ich war dann auch im Forschungsaufenthalt dann irgendwie in Kyoto an der Doshisha-Universität. Das war die Partneruni von Tübingen und hatte über Jacqueline Berndt, die an der Seika-Universität in Kyoto halt auch Manga-Forschung macht, dann auch da einen ganz guten Anschluss zu Kolloquien. Und habe dann halt erstmal versucht, irgendwie zu gucken, was ist denn da eigentlich der Diskussionsstand in Japan. Also ich habe ja auch eben Japanologie studiert, konnte dann halt auch mit ein bisschen Arbeit und viel Lexikon und so, aber halt auch schon noch japanische Texte ganz gut lesen. Und was man ja will, ist erstmal auch von japanischen ForscherInnen sozusagen lernen und jetzt nicht irgendwie so eine europäische Erklärungs-, also wir erklären jetzt Japan mal den Japanerinnen so, das so ein kulturimperialistischen Ding überstülpen. Aber da sucht man natürlich, was gibt es denn da in Japan zu? Und erstmal fand ich das sehr schwierig, weil es irgendwie dann doch so selbstverständlich halt auch ist. Man sieht solche Schilder dann mit japanischen Arbeitsfiguren, halt auch Straßenschilder und so wirklich an jeder Straßenecke. Das ist irgendwie. Ich erstmal dachte, da findet man überhaupt gar keine Beobachtung von japanischer Seite irgendwie dazu, weil das so selbstverständlich irgendwie ist. Schwierig. So, und bin dann aber auf eine ganz, ganz große und breite medientheoretische japanische Diskussion gestoßen, die um genau den Unterschied von Figuren, sozusagen literaturwissenschaftlichen oder filmwissenschaftlichen Figuren mit so Narrativen, mit Storyworlds, die so aus literarischen Werken kommen. Die heißen dann auf Japanisch auch Kyadakta, also Character als englisches Lehnwort, gegenüber ganz narrativlosen Figuren wie Hello Kitty gestoßen. Und die dann halt auf Japanisch Kyara bezeichnet werden, die einfach nur sozusagen auf materiellen Objekten wie Tassen, T-Shirts, Schulmäppchen oder sowas zirkulieren. Und da gab es dann überraschenderweise halt eine ganz, ganz, ganz breite japanische Diskussion dazu. Einerseits eben so von so Kulturphilosophen wie Asamoah Gyan, der dann so eine Theorie der Postmoderne darum gebaut hat, sozusagen, dass reale zwischenmenschliche Bezüge abgelöst werden von solchen narrativlosen postmodernen Figuren, ja, ohne Weltbezug eigentlich. Es gab dann Otsuka Eiji, dann eine Diskussion der Franchise-Kultur und Vermarktung. Also, dass Franchises nicht mehr über Storyworlds funktionieren, kohärente, sondern über solche Figurenwesen eigentlich, die so Schnittstellen von solchen Franchise-Kulturen sind, wo dann Fans sich auch selber einschreiben, einzeichnen und so weiter und so weiter. Also, dass gerade um diese Figurendiskussion da eben eine ganz, ganz breite Diskussion stattfindet, die natürlich im Westen überhaupt nicht rezipiert ist, nicht wahrgenommen wurde, bis auf ein paar Japanologinnen sozusagen, wie Stefan Köhn, Jacqueline Berndt, die da ein bisschen was übersetzt haben. Und das fand ich dann spannend. Und dann dachte ich, okay, wie weit kann man da ein paar Sachen halt jetzt übersetzen und so ein bisschen in die internationale Figurentheorie, Bildtheorie, Narrationstheorie halt auch zurückbringen. So, das war der Versuch in dieser Arbeit. Ja, wie gut das geklappt hat oder nicht, das sieht man hinterher dann immer ein bisschen kritischer vielleicht auch. Oder wird es zumindest ganz anders angehen.
Was waren denn dann die zentralen Erkenntnisse, die Sie aus der Dissertation so rauskristallisiert haben?
Ja, ich denke mal, das war halt irgendwie eine Beschäftigung mit diesen, mit dieser Frage, was sind eigentlich fiktive Figuren? Ja, und da haben wir einen Diskussionsstand aus der Literaturwissenschaft, aus der Filmwissenschaft halt auch ein bisschen. Und da werden Figuren halt immer aus Stories, aus Geschichten, aus vielleicht auch dargestellten Welten oder sowas erklärt. Und jetzt dieser Kyara-Begriff im Japanischen, der eben jetzt eher bei sowas wie Hello Kitty oder Kumamon, ne, solchen Maskottchenfiguren ansetzt, hat dann natürlich einen ganz anderen Zugang. Da geht es sozusagen eher um solche, ich sag mal, Aushandlungszonen der Imagination, in denen sich dann eben Fans oder auch Konsumenten, Konsumentinnen, wenn man so will, selbst ein bisschen einschreiben können, indem sie sich selbst in so eine Art Hello Kitty-Welt denken und sich jetzt Hello Kitty oder Maskottchenfiguren als imaginäre, fiktive Freunde, Freundin denken. Na, das ist natürlich bei uns ganz stark mit Kinderspielen verknüpft, so, ne? Wie sich Kinder eben mit Puppen vielleicht auch spielen. Und jetzt auch das schließt natürlich an die Ästhetik an, weil bei uns natürlich jetzt diese Art von Manga-Ästhetik immer verbunden ist mit Kinder- und Jugendmedien. Man denkt da sofort, okay, das ist was für Kids, das ist was für Kinder. Und in Japan hat das halt diese Konnotation natürlich nicht, weil es natürlich Mangas Und diese Ästhetik dann auch gibt für ein ganz, ganz, ganz breites Publikum bis hin zu Senioren. Ja, das ist gar nicht sozusagen altersmäßig so stark eingeschränkt. Ganz stark ausdifferenziert halt auch. Da sind dann eben auch andere Genderfragen und nach anderen Schichten eben mit verbunden. Und man kann jetzt natürlich schon fragen, inwiefern funktionieren bei uns jetzt wiederum auch sowas wie Max Maulwurf von der Deutschen Bahn, gab es ja mal so ein fiktives Sprachrohr ganz ähnlich, ne? Wenn der auftritt und
Ja,
sich dann halt
buchstäblich, der
entschuldigt,
immer so eine
irgendwie die.
Flüstertüte in der Hand
Genau,
hatte, ja.
genau, genau. Und der so wie sozusagen wie so ein fiktives Aushängeschild oder Sprecher eigentlich des Unternehmens funktioniert. Inwieweit funktioniert das ganz ähnlich, dass man sich da jetzt irgendwie schon irgendwie vorstellt, da spricht jetzt irgendwie so diese Stellvertreter da irgendwie mit uns und dem sind wir halt nicht ganz so böse, wie jetzt irgendwie so einem Vorstandsmitglied, der sich wieder für die entschuldigt. Oder die Diddelmaus haben wir ja auch, ne? Also wir sind sozusagen, glaube ich, auch schon umgeben von solchen narrativlosen Figuren. Es ist halt von der Ästhetik her bei uns noch, hat es eine andere Konnotation. Es ist jetzt nicht unbedingt so, dass, wie gesagt, ein CDU-Politiker oder sowas dann in so einer Ästhetik auftreten würde als so ein
Genau, auch die
Repräsentant. Also
Figuren,
da kommt dann doch wieder die Kulturprägung
genau, und die
mit rein.
Figuren sehen ja auch, also haben ja nicht zwangsläufig dann auch so eine Manga-Ästhetik, wobei die ja auch mittlerweile auch in Deutschland immer mehr Anklang findet. Also Manga generell, auch als narratives Instrument im Comic, sind wahnsinnig erfolgreich. Ist es dann was, was sich dann quasi damit auch schrittweise übertragen wird?
Ja, also da muss man natürlich schauen, sozusagen die Erfolgsgeschichte des Manga in Deutschland, was ja in den 90ern so ein bisschen die Buchhandlung, den Buchmarkt und den Comicmarkt halt ja auch ein bisschen gerettet hat, weil plötzlich sich einfach Comics, also Mangas, plötzlich wieder so wahnsinnig breit verkauft haben. Und erst natürlich klar als sowas kulturell Fremdes. Das war eine Alternative zu der amerikanischen Comickultur, bisschen zur Leserichtung. Ja, das haben dann die ältere Generation nicht verstanden. Aber wenn man dann sich damit identifiziert hat, halt schon. Und so, das war ja wirklich ganz klar eine Abgrenzung halt auch von der europäischen und amerikanischen Comickultur. Und ich würde schon sagen, dass das immer noch ein Stück weit so funktioniert, dass Manga-LeserInnen sich halt gerade nicht vielleicht als Comic-LeserInnen verstehen. So, gleichzeitig ist es natürlich überhaupt nicht mehr was Fremdes, sondern es sind da so viel, schon mehrere Generationen, die mit Manga eben aufgewachsen sind als ihrer Kultur, als ihrer heimischen Kultur und mit diesem Ger-Mangaka-Bereich dann ja auch selber gar nicht anders zeichnen oder gar nichts anderes lesen, so dass das ja mittlerweile schon eine sehr, also eine kulturelle Begegnungs- oder Aushandlungszone ja auch ist, in den USA genauso wie in Frankreich oder wie in Deutschland und nicht mehr notwendigerweise irgendwie was ist, was Fremdes oder Japanisches jetzt irgendwie ist. Also da gibt es, glaube ich, doch auch eine Entwicklung seit den 90ern, die man dann halt auch sehen muss. Genauso wie jetzt der neue Bereich ja eben genau so dieses Webtoon wird, was koreanische Einflüsse irgendwie ganz, ganz stark sind, aber es nicht mehr notwendigerweise jetzt unbedingt was Koreanisches ist, sondern ja auch ganz viele deutsche KünstlerInnen dann eben Webtoons machen und damit eben auch auf die Plattform eben hochladen.
Ja, ich hatte ja auch schon im Podcast, habe ich auch schon mit zwei deutschen Mangaka gesprochen, die eben genau das machen, was Sie gerade beschrieben haben, die eben Manga zeichnen, aber eben aus Deutschland in Deutsch. Das heißt, diese Entwicklung ist nicht abzusehen und auch bei Panini selbst merken wir das, dass besonders auf den Veranstaltungen, auf den Messen, also ich war jetzt im Dezember auf der Comic-Con in Stuttgart und dort sieht man es, dass diese. Das Manga-Thema wird auch auf solchen Veranstaltungen immer größer. Also allein von den Sachen, die eben dann von den Cosplayern gemacht werden, zu den verschiedenen Talkrunden, die es dazu gibt und auch natürlich, was dann eben dort an den Ständen alles verkauft wird.
Total, ja.
Aber kommen wir mal weg zu den Comics hin zu einem anderen Forschungsschwerpunkt von Ihnen. Sie machen nämlich neben der Comicforschung auch Forschungsarbeit zu Emojis.
Ja.
Und jetzt, also. Was kann man denn dazu forschen? Also, das Emojis sind, glaube ich, für mich und auch für sehr viele andere einfach sehr banale Dinge. So, wie macht man denn Forschungsarbeit dazu?
Naja, also man muss natürlich erst wieder, wo kommt man her? Also ich komme halt aus den Medienwissenschaften so und und neben dem Fach eben Japanologie, da war eben sozusagen der Manga eine natürliche Schnittstelle, und Emojis sind halt dann ein bisschen die andere. So, und als Zeichensätze, die jetzt mal ursprünglich aus Japan kamen, bevor sie sozusagen dann international auch implementiert wurden von Unicode, gab es schon fast 10 Jahre vorher natürlich in Japan, Emoji. Und das war 2018, 19, habe ich mit Elena Giannullis von der Japanologie Berlin eben auch gedacht, dazu gibt es irgendwie noch gar keine oder ganz wenig Forschung. Lass doch mal ein Band dazu machen, aus so einer Tagung, die sie organisiert hat, auch raus. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen der erste Band, Aufsatzsammlung, wissenschaftliche Aufsatzsammlung, den es international dazu gab. Mittlerweile gibt es sehr, sehr viel mehr dazu, und auch da kommt die Forschung natürlich aus unterschiedlichen Bereichen, vor allen Dingen natürlich so Linguistik. Ja, und das ist ja auch irgendwie logisch, wenn man sieht, dass jeden Tag, glaube ich, ich habe heute nochmal geschaut nach den Zahlen, 10 Milliarden Emoji verschickt werden. So, und es wirklich auch fast niemanden mehr gibt, der keine Emoji verschickt, ist das natürlich eine wahnsinnig spannende Frage. Wie verändert sich denn eigentlich da die Sprache, die Schriftsprache, die geschriebene Sprache, digitale Sprache durch Emoji? Also ersetzt da irgendwie dieser Zeichensatz ein bisschen schriftliche Ausdrucksmöglichkeiten? Erweitert er den? Komplementiert er den? Und natürlich wieder die Frage nach Kulturunterschieden. Man glaubt sozusagen, man versteht Emoji ja immer intuitiv sofort, weil es eben Bilder sind. Aber natürlich gibt es halt riesige Unterschiede, wie jetzt die Aubergine verwendet wird, oder auch
Der
Nagellack,
Klassiker,
der
ja.
Klassiker, oder auch Nagellack oder sowas, ne, was teilweise dann eben auch so romantisch-sexuelle Konnotationen hat irgendwie. Muss man aber gar nicht nur nach Kulturunterschieden schauen, auch nach Alter, Geschlecht und so gibt es da ganz große Unterschiede in verschiedenen Ländern. Und wir sind ja mittlerweile da, dass man schon, glaube ich, sehr empirisch belegt sagen kann, dass von vielen Nachrichten, vor allen Dingen kurze, ganz ohne Emoji, schon wirklich fast als unhöflich empfunden werden. Oder man sich fragt, okay, was ist da los? So, wenn man einfach nur sagt, danke, Punkt, und gar keinen, auch nicht überall und auch nicht in allen Altersbereichen und so weiter. Aber das hat schon wirklich starke Auswirkungen auf Normalsprache eben auch. Und solche linguistischen Fragen sind dann natürlich wahnsinnig explodiert in den letzten Jahren, alleine weil es eben ja Sprache, digitale Sprache ohne Emoji ja kaum mehr vorstellbar ist.
Ja, spannend. Also, wie gesagt, es ist so, klar, es ist ein riesiger Bestandteil von Kommunikation, aber man macht sich das, also zumindest ich jetzt als Privatperson, gar nicht so sehr bewusst, wie viel man eigentlich dann doch damit arbeitet, weil es eben sehr intuitiv passiert.
Total. Ja, bis rein dann halt natürlich so in die weitere, das als Medienwissenschaftler, ne, schaut man ein bisschen in die weitere Medienkultur rein. Da gab es natürlich auch mal diesen ganz, ganz furchtbaren Emoji-Film, die Emoji-Movie, der eigentlich nur sozusagen ein schlechter Rip-off des Lego-Films irgendwie ist, so ein bisschen. Aber natürlich auch dann im MoMA irgendwie eine Ausstellung, Kunstausstellung zu Emoji oder irgendwie dann TikTok-Challenges, Emoji-Gesichter nachzumachen, ne, wo plötzlich die Emoji gar nicht mehr jetzt eine Repräsentation von irgendwelchen realen Emotionen ist, die man hat vielleicht oder nicht, sondern sozusagen schon wie eine eigene Realität eigentlich bilden. Also ich habe sozusagen ein differenziertes Repertoire an bestimmten Emoji-Emotionen, und die versuche ich jetzt wieder real nachzuahmen, wie dieser, ja, der Emoji, der diese Schweißperle hat oder sowas. Und die kennt man eigentlich. Und das ist schon sozusagen die Referenz, ne? Wir haben sozusagen wie so ein Lexikon aus verschiedenen Emotionen, die aber durch Emoji, durch den Zeichensatz eigentlich vorstrukturiert sind ein bisschen. Das wird dann natürlich so ein bisschen kultursemiotisch wieder ganz spannend.
Als wäre Ihre Begeisterung, Herr Wilde, für den Comic an sich, dass Sie sich wissenschaftlich beschäftigen, nicht schon genug, sind Sie auch ein Organisator vom Ginkgo Award, der Comics auszeichnet. Was prämieren Sie mit diesem Preis?
Der Ginkgo-Preis. Ja, ich habe die Zeit auch 2014 lustigerweise schon die Freude, Eve J. bei der Comic Solidarity zu unterstützen, ein bisschen. Das ist so ein Zusammenschluss, Interessensvertretung, sage ich mal, von digital Publizierenden unterhalb der Verlagsvertretung. Also von allem vom eigenen privaten Webcomic bis zum vielleicht den ersten Printprodukten, aber halt noch nicht irgendwie etabliert und so. Und die Comic Solidarity hat dann immer Gemeinschaftsstände halt organisiert, auch auf der Comic-Con Stuttgart halt schon, Comic Salon Erlangen in München und so weiter. Und irgendwann haben wir eben auch gemerkt, dass es noch diese Lücke gibt in den Preisen und Auszeichnungen in Deutschland. Also klar, Max-und-Moritz-Preis ganz, ganz hoch, dann gibt es irgendwie E-Com und so. Aber gerade in dem Bereich von noch nicht etablierten KünstlerInnen, die vielleicht noch gar keine Verlagspublikation haben. Und ja, eben auch sonst vielleicht ein bisschen aus dem Spektrum der Aufmerksamkeit rausfallen, vielleicht weil sie auch noch aus marginalisierten Gruppen ein bisschen kommen. Und genau das soll der Ginkgo halt eben abgreifen, der jetzt eben eine Dotierung hat, also 1500 Euro, die tatsächlich nur aus Spendengeldern, Fördermitgliedsbeiträgen und gelegentlicher Unterstützung dann eben von Veranstaltern und Organisationen wie im Comic Salon kommen. Und eben auch eine professionelle Jury, die eben aus der Forschung, aus der Praxis, aus der Wissenschaft, aus Verlagen, aus Messen und so weiter kommt. Also auf die haben wir gar keinen Einfluss als Organisatorinnen. Ja, die haben dann komplett freie Hand. Aber dann eben im Prinzip erstmal nicht differenziert, ist das eine Webcomic-Publikation? Ist das eine Abschlussarbeit? War das was, was an der Hochschule irgendwie selbst gedruckt wurde, Eigenverlag? Oder teilweise eben auch schon sehr, sehr professionelle Publikationen. Und bei den Preisen findet man dann eben durch die Bank weg, das freut mich immer total, auch dann Webtoon-Werke oder Sachen, die auf der eigenen Homepage publiziert wurden. Und das sorgt halt auch für Sichtbarmachung, für Sichtbarkeit, wie vielfältig und breit halt die deutsche Comic-Szene ist, auch eben unterhalb sozusagen der Verlagspublikationen, die man dann natürlich mitbekommt. So, und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe der Comic Solidarity, eben vertreten durch Yves J. Und dann im Ginkgo eben noch mit ein paar anderen Akteurinnen, dem feministischen Comic-Netzwerk Berlin. Ne? Da geht es natürlich auch wieder darum, jetzt ein bisschen Protagonistinnen sichtbar zu machen, die vielleicht sonst aus dem Spektrum ein bisschen rausfallen. Genau, und von daher freut mich das sehr, dass wir jetzt schon im sechsten Jahr sind dieses Jahr mit dem Ginkgo. Auf dem Comic Salon wird er wieder prämiert werden. Es ist gerade wieder die neue Ausschreibungsrunde. Die Jury, das Preiskomitee formiert sich gerade so. Das ist ja, ist viel Arbeit, das immer auf die Beine zu stellen und natürlich auch für die Finanzierung zu sorgen. Ich bin da offiziell der Schatzmeister. Habe ich nicht gelernt irgendwo, aber es muss halt gemacht werden. Und ja. Das ist eine ehrenvolle, sicherlich sehr verdienstvolle Aufgabe. Viel Arbeit auch.
Das klingt auf jeden Fall danach, ja. Ich habe es am Anfang der Anmoderation gesagt, Sie kennen den Panini Comic Podcast wahrscheinlich als einer der ersten. Sie kennen ihn nämlich schon bevor es ihn überhaupt gab, weil wer sich sehr viel mit dem Panini Comic Podcast beschäftigt hat, der weiß, dass der Podcast damals als Bachelor-Arbeitsprojekt von mir begonnen hat, die
Ja,
Sie damals betreut haben.
genau.
Und können Sie sich noch erinnern, was Ihnen durch den Kopf ging, als ich Ihnen das Projekt das erste Mal vorgestellt habe?
Tatsächlich ja. Also ich dachte mir, klasse Comics, damit kenne ich mich ein bisschen aus. Aber nicht mit Podcasts. Uff. Kann ich das überhaupt seriös betreuen und so? Und naja, also da ihr Exposé klang sehr seriös und sehr plausibel alles. Und ich dachte mir, gut, das ist jetzt ein Praxisprojekt. Und das war ja dann auch sehr, sehr gut. Ja, ich glaube, das war auch die Bestnote. Weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall war es sehr beeindruckend. Ja, es war sehr beeindruckend, es war sehr schön. Deshalb ist ja vielleicht auch ein Grund, dass das den Verlag auch so überzeugt hat, dass das jetzt weiterläuft. Hat mich nicht überrascht. Mich hat das hinterher total gefreut, weil dieses Format Podcast bei Studierenden ebenso in Deutschland wie in Norwegen total beliebt ist. Und ich, ja, also alle hören Podcasts. Ich das tatsächlich jetzt wieder weiter verwendet habe und auch weiter verwende, so als Alternative zum klassischen Prüfungsformaten. Jetzt sagen wir über irgendein wissenschaftliches Thema, es gibt ein Seminar und zu sagen, man kann ein Praxis-Medienprojekt, ein Podcast dazu machen, hatte ich jetzt letztes Semester hier in Trondheim in Norwegen halt auch einen ganz tollen Podcast-Dreiergespräch zu Worldbuilding in Franchises wie Last of Us und Castlevania und so weiter, wo sich dann verschiedene Studis halt mit verschiedenen Positionen drüber unterhalten und so. Und das ist toll, das funktioniert gut, das mögen alle gerne, bringen auch viel Erfahrung teilweise schon mit. Also von daher bin ich sehr froh, dass das tatsächlich angestoßen wurde von Ihnen damals. Und ich nehme das jetzt weiter in mein Repertoire mit.
Freut mich auch zu hören, dass das so einen Anschluss gegeben hat.
Ja.
Nee, ich mag das tatsächlich auch sehr gerne und deswegen mache ich das jetzt ja auch weiter mit verschiedensten Leuten, weil es so beides, was ich so sehr gerne mag, nämlich auditiv zu arbeiten und sich mit Comics zu befassen, beides sehr gut vereint. Und ich glaube, das kommt auch ganz gut an bei den Leuten, habe ich so den Eindruck von dem, was ich so höre.
Ja, toll.
Genau, Sie haben es gerade schon erwähnt, Sie dozieren mittlerweile nicht mehr in Deutschland, sondern sind nach Norwegen gegangen, an die Universität Trondheim. Haben Sie denn Empfehlungen für norwegische Comic-Publikationen?
Oh je, also naja, ich versuche natürlich, also Comics sind, muss ich ja sagen, hervorragend zum Fremdsprachen lernen. For the Molara Noschkno. Ich muss jetzt nämlich Norwegisch lernen, ja, und wie schon mit Japanisch und Englisch, in verschiedene Phasen meines Lebens ist es toll, Fremdsprachen mit Comics zu lernen, weil man der Handlung ja auch erstmal so folgen kann, bis man die Sprechblasen dann entziffert. Es gibt ja auch so ein bisschen an der NTNU, an der Uni hier ein bisschen eine kleine Comic-Forschungsgruppe. Da haben wir gerade von Magnhild Vinsnes, haben wir dieses Hysj gelesen. Hysj, das ist norwegisch so ähnlich, tatsächlich wie Englisch Hush. Also leise oder so, das ist eine ganz schöne Coming-of-Age-Story. Keine Ahnung, erinnert mich so ein bisschen an dieses Ein Sommer am See von den Tamakis, von Mariko und Jill Tamaki oder Craig Thompson oder sowas. Das ist ganz cool. Tor Alec, Superfast, Tretüsen habe ich gelesen, so ein bisschen so anarchische Animal Comics irgendwie. Aber gute Empfehlungen, ich meine, die sind jetzt nicht übersetzt, ne? Die gibt es jetzt irgendwie nur auf Norwegisch und das ist nicht die Sprache, die meisten Menschen
Fällt
lernen.
ihm das generell leicht, neue Sprachen zu lernen?
Mir fällt es, glaube ich, mir fällt es sehr, sehr schwierig. Also, ich habe ja damals dieses Japanisch gelernt, lernen müssen und ja, ich habe da jahrelang nichts anderes gemacht, als irgendwie Kanji zu büffeln. Norwegisch ist da dagegen natürlich so ein Downhill-Battle irgendwie, weil man halt die Hälfte der Wörter irgendwie dann doch ähnlich ist wie deutsche Wörter oder aus dem Englischen, kann man sich die erschließen. Ich muss, also wenn man jetzt über norwegische Comics redet, dann muss ich jetzt natürlich noch drauf hinterherwerfen, den John Arne Satterøy, der als Jason oder Jason publiziert, so, das ist der erste Name, den man da immer kennt und hört. Und er ist auch toll und das ist auch super. Das sind so anthropomorphe Animal Comics mit Hunden, Hundewesen, bisschen so Lin Claire, ganz, ganz, ein, ganz klare Zeichnungen, ganz, ganz, ganz wenig Text auch. Ja, ist, glaube ich, auf Deutsch auch bei Reprodukt erschienen oder so. Ein paar Bände. Also es ist
Also
weiterhin.
die Findigen unter den Zuhörenden, die finden die Sachen dann
Ja,
auch.
ja, ja. Genau. Also das, ja, die sind einfach cool. Die machen einfach Spaß. So ein bisschen auch so ein ganz komischer Silent-Movie-Humor irgendwie. Sollte man wahrscheinlich erwähnen, wenn man über norwegische Comics redet.
Haben Sie denn jetzt zum Abschluss noch ein paar Abschlussworte, die Sie mir und den sonstigen Zuhörenden noch auf den Weg geben möchten?
Ach, wer den Panini-Podcast hört, den muss man wahrscheinlich jetzt nicht zum Comic-Lesen verführen.
Wahrscheinlich nicht, das
Das,
tun trotzdem sehr viele, aber
genau, ach, von daher, die Comic-Welt ist so weit und vielfältig. Ich finde es immer ganz spannend, wenn ich dann auch in Seminaren frage, wer ist eigentlich Comic-Leser oder Leserin? Gibt es dann immer erstmal sehr wenige, die sich melden. Und dann, wenn man irgendwie die Frage nochmal anders stellt und dann nach Manga fragt oder nach Webcomics oder sowas, werden es dann plötzlich irgendwie doch mehr Hände, die sich nach oben regen. Also ja, das Feld ist sehr vielfältig. Finde ich auch ganz schön. Aber als Medienwissenschaftler bin ich ja auch kein, denke ich mir, Comics sorgen für sich selbst. Das muss ich gar nicht bewerben. Das ist ein ganz, ganz spannender Gegenstand für mich in der weiteren Medienkulturlandschaft, mit dem man halt auch teilweise, wenn man über Comics nachdenkt, auch Filme ein bisschen besser verstehen oder analysieren kann. So. Von daher helfen, unterstützen mich Comics sozusagen eher in meiner Forschungs Praxis in Seminaren, weil es einfach tolle, tolle Gegenstände sind und ja, mir einfach ganz viel sowohl Spaß machen als auch manchmal oft zu grübeln aufgeben. Und ich denke, puh, da verstehe ich halt vieles noch gar nicht. Muss man einfach, da muss man echt noch mal ein bisschen mehr drüber nachdenken.
Vielen Dank, Herr Wilde.
Ja, ich bedanke mich für das schöne Gespräch. Grüße nach Deutschland aus unseren minus 18 Grad, die wir heute hier haben.
Ui, also hier bei mir sind es, glaube ich, gerade knapp 0 Grad. Also,
Sommerlich,
aber
sommerliche 0 Grad.
ja, für Norwegen definitiv sommerliche Werte, ja.
Frühlingshaft.
Dann, genau, vielen Dank.
Dankeschön. Tschüss.
Dankeschön an Lukas Wilde. Ohne sie würde es diesen ganzen Podcast hier vermutlich gar nicht geben. Und danke auch an euch, dass ihr bei dieser Folge wieder dabei wart, die doch ja etwas wissenschaftlicher war diesmal. Wir hören uns hier nächste Woche wieder und bis dahin macht es gut, lest Comics und bis dann.